feiern wir das. Wenn es andere Anlässe gibt, Hochzeitstag, verschiedene Sachen, dann freuen wir uns, dass wir uns zusammenkommen und feiern können. Und wenn wir in der Gemeinde einen Feiertag feiern, gibt es manche, die wir auch verstehen. Weihnachten, die Geburt Jesu, feiern wir. Natürlich. Aber warum feiern wir den Tod eines Menschen? Das ist nicht gewöhnlich. Weil der Tod ist normalerweise das Ende von dem Einfluss des Menschen. So einen Tag feiern wir nicht, sondern trauern wir, dass es so geschehen ist. Aber ohne Entschuldigung nennen wir das Karfreitag trotzdem ein Feiertag. Aber meine Kinder hat gestern schon das richtig kapiert, weil sie, als wir über den Karfreitag geredet haben und den Tod Jesu, haben sie gesagt, ja, aber an Karfreitag, warum müssen wir traurig sein? Weil Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Sie haben es teils richtig kapiert, so ein kleines Kind, dass wir diesen Tod doch feiern dürfen, feiern sollten. Und heute, in den nächsten paar Minuten, möchte ich, auch wenn wir zugehört haben, gehört haben, wie das vorgelesen wurde, dem Tod Jesu, möchte ich heute Morgen nur drei kleine Sätze von Jesus betrachten, die wirklich beinhalten und uns übermitteln, warum dieser Mensch gestorben ist. Weil Jesus nicht nur aus tragische Gründe gestorben, nicht nur aus Missverständnis einfach hingerichtet wurde, sondern wir werden heute merken, seine Worte sind bewusst und sind genau gesagt, und zu sagen, er ist nicht gestorben aus Missverständnisse, sondern er wollte eigentlich sterben. Drei kurze Sätze, Worte von Jesu. Die erste finden wir in Lukas Evangelium, Kapitel 23. Musst du nicht aufschlagen, aber darfst du natürlich. Lukas 23, wo wir heute sehen werden, in dem Herzen Jesu hinein. Weil wir mit den Worten sehen wir, was in dem Herzen ist. Und Lukas 23, als Jesus dorthin gebracht wurde, es war ungefähr 9 Uhr, das heißt, der sechste Stunde, dritte Stunde war die Rechnung, Zeitrechnung zu der Zeit, war so, dass es 6 Uhr morgen war, am Anfang des Tages, wurde Jesus dann vor Pilatus gebracht, aber wurde dann zum Kreuzigung verurteilt. Eine Kreuzigung war eine Hinrichtungsmethode, die nicht von den Römern erfunden wurde, nur vielleicht verbessert, sagen wir mal, wenn man es sagen kann, so raffiniert. Die Persien haben das schon erfunden, einfach die grausamste Hinrichtungsmethoden, die in der Geschichte gegeben hat. Die Vorbereitung für diese Kreuzigung dieses Menschen, Jesu, der Nazarener, wurde gemacht. Den Hammer, die Nägel, drei Bäume, drei Kreuze, Stück Holz, auf welche die zwei Verbrecher, Übeltäter, gehängt wurden. Und auch Jesus wurden besorgt. Auch das Essen für die Henker, weil sie Hunger haben werden, wenn sie so viel schwer arbeiten musste. Es gab eine bestimmte Verordnung für die Kreuzigung, und zwar vier Soldaten für jeden Gekreuzigten und dann einen Hauptmann, der das alles übersah. So drei Teams dann und dann ein Hauptmann, ein Leiter, der das übersah. So wurde Jesus nach diesem unrechten Gerichtsprozess, wo falsche Zeugen gebracht wurden, die miteinander nicht klarkommen können und alles widersprochen haben, wurde Jesus trotzdem den Todesstrafe verurteilt. Und so wurde dann Jesus auf das raue Holz hingelegt und mit Nägeln befestigt. Kannst du dir vorstellen, nach diesem Peitschen, Auspeitschen, das alles, wie du dich fühlen würdest in dem Moment? So ein Unrecht. So war es nicht in der römischen Kaiserreich erlaubt, so zu machen. Aber trotzdem wird es offiziell erlaubt von dem Pilatus. Würdest du vielleicht dich versuchen zu gewehren? Diese bösen Menschen, die dich jetzt so quälen, so foltern. Es geht nicht. Aber was wir von Jesus Mund hören in diesem Moment, als er gefoltert wurde, finden wir in diesem Verse, in Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was wir hier sehen, ist dieser Mensch, Jesus, in dem Moment, als er gefoltert wurde, wir sehen, wie er liebte. Er hat sich nicht verteidigt, er hat nicht versucht, sich zu gewehren, er hat einfach ihnen vergeben. Und er sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort sprach ist auch ein fortschreitendes Verb. Das heißt, es war nicht nur, dass er einmal das gebetet hat, sondern dass er mehrmals die ganze Zeit das gebetet hat, als den einen von den vier ihm angepackt hat und am Kreuz gebracht hat, hat er vielleicht so in dem Moment auch gesagt: Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Und aus den Nägeln dann besorgt wurde und als er auf dem Nägel geschlagen wurde, in dem Handgelenk, hat er dem Nächsten gesagt: Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Aus der dritte römische Soldat kam, jetzt voll geschwitzt, dreckige Hände und ihm die Füße, ein Fußgelenk, so auf dem Holz geschlagen hat. Vater, vergib ihm, er weiß nicht wirklich, was er tut. Weil dieser Mensch war nicht kein normaler Mensch. Und dieser Soldat wusste nicht, dass er nicht nur einen Mensch auf dem Holz genagelt hat, sondern sein eigener Schöpfer. Und derjenige, vor ihnen, von denen er eines Tages stehen wird, als Richter. Und vor allem derjenige, der ihn so liebte und sein Retter sein wollte. Und dass er in dem Moment für den Sünden von dem Soldat und die anderen und selbst dem Pilatus für seine Sünden, für ihre Sünden geopfert, sein Leben geopfert hat. Wie er liebte. Jesus erwies seine Liebe seinen Feinden gegenüber. Seine Feinden hat er nicht gefluchtet, sondern geliebt und für sie gebetet. Wir wissen, diese Menschen haben wirklich in Unwissenheit gehandelt. Gut, sie waren schuldig, diese Menschen zu töten, aber sie wussten nicht wirklich, was sie getan hatten. Niemand kann so behaupten, dass er ganz ahnungslos ist, dass er gesündigt hat, wie diesen drei, vier Soldaten, die ihm am Kreuz genagelt hat und die anderen umherum, die das unterstützt hatten. Römer 3, Vers 10 sagt, dass es kein Gerechter gibt, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist. Es ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Dass keiner, der Gutes tut, das auch nicht einer. So, ich möchte die Frage stellen, weil Jesus so für diese gebetet hat Und weil er für uns allen Menschen auch da gebetet hat, können wir sagen, dass wir automatisch Vergebung bekommen. Uns wird automatisch unsere Sünden vergeben, weil er so gebetet hat. Das ist eine gute Frage, wichtige Frage. Ich möchte das zum Schluss beantworten. So, ich muss bleiben noch ein paar Minuten, okay? Wenn ihr die Antwort hören wollt. Sind wir alle vergeben, weil er so gebetet hat? Es ist dann automatisch, pauschal, alle werden vergeben, ihre Schuld vergeben. Jetzt möchten wir eine zweite Aussprache oder Ausdruck von Jesus betrachten. Jetzt ist ein bisschen später. Und zwar Jesus in Matthäus 27, Vers 46. Diese vier Zeugnisse von Jesus und seinem Leben ergänzen einander und geben verschiedene Details, die uns helfen zu verstehen, so ein 3D-Bild bekommen, was ist mit Jesus, warum er so gestorben ist. Matthäus 27, Vers 46, es sagt in Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesu mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt sind wir bei der sechsten Stunde. Sechste Stunde, so Mittag. Und in diesem Moment sagen diese Augenzeugen, kam eine Finsternis über das ganze Land. Mittag, der Zeit, wenn es am hellsten ist am Tag normalerweise, war es stockdunkel. Mehrere Historiker, auch Ungläubigen, haben dieses Ereignis erwähnt, haben das auch gesehen. Eine Sonnenfinsternis vielleicht? Klingt logisch. Aber 3 Stunden lang? Es war ein übernatürliches Phänomen. Und in diesem Moment, als es finster geworden ist auf der ganzen Erde, als ein Zeichen, dass etwas Übernatürliches geschieht, etwas, das die Geschichte nie davor und danach gesehen hat, etwas Großartiges geschieht in dem Moment. Und in dem Moment spricht Jesus auf dem Kreuz, am Kreuz und sagt in Aramäisch, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, zweimal, weil er so in diesem Moment leidet, warum hast du mich verlassen? Wenn die Qual von der Folterung, von den Dornen in dem Schädel, von den Peitschen auf dem Rücken, der so blutig war, geschweige denn die Nägel in dem Durchhandgelenke und in den Fußgelenke, und wie er bloß auf dem Kreuz hängen musste. Was für ein Schmerzen. So bloßgestellt zu werden. Aber jetzt kommt das große Schmerzen. Weil in diesem Moment erfahren wir was von Jesus. Wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, wenn du körperlich leidest, es ist schlimm. Aber wie ist das zu vergleichen mit einem Bruch in einer Beziehung? Wenn dein Partner dich verlassen würde, wenn dein Kind dich schlagen würde, wenn dein bester Freund dir den Rücken zudreht. Das tut umso mehr weh. Du würdest lieber tagelang Folterung erleben, aus von so einem lieben, treuen Menschen verlassen zu werden. Aber stell dir vor, dein himmlischer Vater, dein liebevoller Vater, dich verlassen würde. Und deswegen schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Geheimnis der Gottheit, dass Gott, der Vater, Gott, den Sohn, den Rücken zudrehen konnte. Wie der Liedtext sagt, Jesus, mein Herr, ein Opfer wunderbar, selbst wahrer Gott von Gott verlassen war. Jesus wurde am Kreuz von seinem eigenen Vater, von dem himmlischen Vater, der ersten Person der Gottheit, abgelehnt. Wieso würde der Vater das so tun? So in Schmerzen seinen Sohn bringen? Weil es nötig war. Weil er uns so liebt. Und weil wir alle Sünder sind. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen haben gesündigt. Alle haben gesündigt an der mangelnden Herrlichkeit Gottes. Und wir alle irrten umher wie Schafe. Wir sind alle Sünder. Und der heilige Gott muss Sünde bestrafen. Den Zorn Gottes muss auf den Menschen kommen für ihre Sünden. Es geht nicht anders. Aber Gott wollte den Menschen nicht bestrafen. Deswegen sandte er seinen Sohn. Und die Bibel sagt, dass er Sünde gemacht wurde. Alle die Sünde der Welt wurde auf ihn gebracht. Und dann musste der Vater wegschauen von dem Sohn. Er musste wegschauen, weil die Sünde so schlimm war. Es ging nicht anders. Ein heiliger Gott, er sagte, du hast so zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Er konnte seinen Sohn nicht anschauen. Er musste ihn verlassen und musste seinen Zorn auf ihn bringen. Die Hölle, buchstäblich, hat Jesus 3 Stunden lang erfahren. Nun ist die Frage, wie könnte eine ewige Strafe für Sünde in 3 Stunden wirklich bezahlt und angenommen? Alle geschaffene Wesen konnte das nicht. Das ist unmöglich. Aber der ewige Sohn konnte das und hat es. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz, unsere Sünden, an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Er ist gestorben, damit wir leben konnten. Er hat es ermöglicht. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Es ist möglich. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Was, wie Jesus liebt. Zweitens, wie Jesus leidet. Aus der Zorn Gottes auf ihn gebracht wurde. Und drittens, was Jesus geleistet hat. In Johannes 19 gibt es noch eine Aussage von Jesus. Und zwar, als Jesus nach diesen 3 Stunden, aus dieses Finsternis, am Ende dieser Zeit, als der Finsternis auf die Erde gekommen ist, kam die letzte, dritte Aussage von Jesus. Wenn du so lange auf dem Kreuz hängst, wird es ganz trocken. Den Mund, die Kehle, kann man gar nicht mehr reden. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich dürste, und sie haben ihm Essig gegeben. Kannst du dir vorstellen? Du hast Durst, und was bekommst du? Ganz sauer Essig. Nur genug, dass die Lippen an dem Mund feucht wird. Damit er genug Kraft haben könnte, noch zwei, drei Worte zu sagen. In Vers 30. Als nun den Jesus in Essig genommen hat, sprach er: Es ist vollbracht. Was Jesus geleistet hat. Es klingt, als ob Jesus nicht widerwillig getötet wurde, sondern dass er irgendwie was hier machen wollte, dass seine Aufgabe erfüllen musste. Und er hat das tatsächlich genau in dem Moment im Sinn gehabt. Er hat sein Leben aus freien Stücken gelassen. Und er hat jetzt es vollbracht. Den Auftrag, der Auftrag, den er von Gott bekommen hat, in seinem Leben, hat er erfüllt. Das Werk, was er dem Vater gegeben hat, hat er getan. Und den Schuld von den Sünden der ganzen Welt wurde jetzt, ab dem Moment, 15 Uhr, voll bezahlt. Jesus schrie mit seiner letzten Kraft: Es ist vollbracht. Den Auftrag ist erfüllt. Den Schuld wurde bezahlt. Die Strafe genommen. Er hat den Kelch bis zum letzten Tröpfchen, die letzte Sünde, die du begangen hast, begangen wirst. Den Zorn Gottes dafür, die Strafe dafür, hat er bezahlt. Es ist vollbracht. Hat er was überpasst, übersehen? Vielleicht eine ganz schlimme Sünde, die du begangen hast? Vielleicht was ein bisschen zu viel? Das kann Jesus, für die Sünde kann Jesus nicht bezahlen. Voll bedeutet voll. Er hat alles gemacht. Es gibt nichts hinzuzufügen. Bist du irgendwann mal große Schulden gehabt? Verschuldet zu jemandem? Als meine Frau und ich erst geheiratet haben, waren wir wirklich nicht reich. Sind immer noch nicht. Aber wie viele frischgebackene Ehepaare waren wir, ja, umso mehr, ja, haben von Tag zu Tag gelebt. Und als wir unser erstes Kind erwarten haben, waren wir voller Erwartung, aber haben nicht erwartet, dass er 7 Wochen früh kommen würde. Und es ist seitdem immer noch pünktlich und rechtzeitig. Frühgeburtes Kind irgendwie hat es das in ihm ganz geprägt. Aber 7 Wochen im Krankenhaus, also 7 Wochen früh und 3 Wochen lang im Krankenhaus zu bleiben als kleines Kind, konntet ihr euch vorstellen, wie viel das gekostet hat in Amerika? 2006, vor 12 Jahren, 13 Jahren. Es war knapp $100.000. Jede Windel, jede Spritzen, jede Handtuch wurde mitgerechnet. $100.000. Junges Ehepaar, war schon heftig, so eine Rechnung zu sehen. Aber zum Glück haben wir eine Krankenkasse, die das fast zum Letzten bezahlt hat. Ich kann euch sagen, was für ein gutes Gefühl das war, dass es ganz bezahlt war. Im Gegenteil, mein Onkel und seine Frau, deren Zwillinge auch früher geboren wurden, haben ihre Rechnungen bezahlt, ihre Schulden bezahlt, bis, glaube ich, den 25. Geburtstag ihrer Zwillinge. 25 Jahre lang haben sie bezahlen müssen. Was für ein Gefühl war das für uns, zu wissen, es ist schon bezahlt. Es ist vollbracht. Du musst nicht warten, du musst es nicht abbezahlen, Woche für Woche, und hoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist, sondern du kannst sagen, mit Zuversicht, egal ob du Mord begangen hast, Ehebruch begangen hast, ganz schlimme Sünde, vielleicht ja, viel Geld geklaut hat. Weiß ich nicht. Der Herr weiß nur, was du gemacht hast. Es ist alles am Kreuz bezahlt für alle Sündenschuld. Aber es ist wieder zu unserer Frage. Jesus hat gebetet, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ist es schon, sind meine Schulden schon vergeben? Komme ich einfach im Himmel, weil er so gebetet hat? Weil sicherlich sind Jesu Gebete schon gültig, haben schon Wirkungskraft. Die Antwort ist nein, nicht automatisch. Weil Apostelgeschichte 10, Vers 23 sagt, dass die Propheten sogar Zeugnis gegeben, dass jeder, der an Jesus glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Was erwartet Jesus? Was erwartet dem Vater, damit du in den Himmel kommen kannst, damit du Vergebung seines Schulds haben kannst? Vergebung, dir Vergebung aller deine Sünden bekommt. Du musst nur daran glauben, dass es für dich gemacht wurde. Dass er wirklich deine Strafe, Sündenstrafe, auf sich genommen hat. Liebe Leute, ich kann euch sagen, in dem Moment, wenn ich das kapiert habe, ich muss nichts leisten, ich kann nichts leisten, um ein Stück näher zu Gott zu kommen, dem heiligen Gott. Ich muss nur daran glauben und dass er wirklich für mich am Kreuz genagelt wurde. Ihr habt das Dutzende, Hunderte Mal gehört als Kind. Trotzdem nicht daran geglaubt. Ich musste nur das annehmen. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Sein Glaube, das sagt, ich möchte von meinen Sünden frei sein. Ich möchte nicht meinem eigenen Weg gehen. Ich tue Buße, ich komme zum Kreuz und sage, ich glaube an dich, Jesus. Rette mich von meinen Sünden. Das heißt, ganz ehrlich, ganz einfach, du musst diese Rettung von deinen Sünden haben wollen. Wenn du sagst, nein, ich will nicht meine Sünden gerettet werden, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, dann lässt Gott dir den freien Wahl. Das ist nicht gut, oder? Dass Gott uns nicht zwingt. Das ist nicht so. Er bietet aber es dir an. Glaub an den Herrn Jesus. Nimm das an. Und er verspricht dir, du wirst gerettet werden. Der junge Mann wurde verhaftet und als Mörder verurteilt, da er Jahrzehnte davor einen Menschen getötet hat. Er stand vor dem Richter und hatte erfahren die Urteilsverkündigung der Todesstrafe. Seine Eltern aus Liebe zu ihrem Kind haben bei den Obrigkeiten gefragt, wie sie ihrem Kind retten konnten. Der Gouverneur der Bundesstaat spricht dem Schuldigen einen Straferlass zu. Der Straferlass wurde von dem Gefangenen mitgeteilt mit der Anweisung, ihm aus dem Gefängnis zu entlassen. Aber wenn der Gefängnisdirektor oder der Wächter es ihm mitgeteilt hat, ist der Gefangene böse geworden. Man sagte, ich bin schuldig. Ich habe das Leben eines Menschen genommen. Ich will sterben. Ich habe das verdient. Aber, sagte der Gefängnisleiter, ich habe den Strafenlass in der Hand. Aber egal, was der Wächter sagte, lehnte der Schuldige ihn ab. Völlig verzweifelt ging der Wächter zum Richter. Der Richter sagte, ein Straferlass ist nur gültig, wenn es angenommen wird. Jesus bietet es dir an. Du darfst freigehen. Aber wenn du willst, darfst du selber für deine Strafe, Sündenstrafe bezahlen. Die Entscheidung liegt bei jedem persönlich anzunehmen. Und wenn du schon Jesus angenommen hast, möchte ich dich fragen, lebst du für diesen, der sein Alles gegeben hat? der dich gekauft hat? Oder bist du immer noch, lebst du immer noch für dich, als ob dein Leben dir gehört? Auch als Gläubigen können wir trotzdem denken, es geht um mein Leben, was ich machen möchte. Jesus hat dich frei gekauft. Leb für ihn. Da findest du die Freude und den Sinn und die Erfüllung deines Lebens. Und lass diesen Karfreitag für dich ein neuer Beginn sein. Du sagst, ich lebe für ihn, weil er mich mit seinem Blut gekauft hat. Wir wollen beten.